Ja, wir sind im Buch Jesaja, Kapitel 5, Vers 18, könnt ihr schon mal aufschlagen. Ja, Vater, wir danken dir, dass du uns liebst, dass du für uns bist. Ja, wir danken dir, dass du der Gott bist, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles in seinen Händen hält. Du bist der Herr über Zeit und Raum. Du hast alles geschaffen und ja, du bleibst der Herr. Du bist der Herr, du bleibst der Herr. Und du wirst in dieser Welt offenbar sein unter allen Menschen, als der Herr. Wir bitten dich, dass du, wenn wir hier jetzt sitzen und lesen in deinem Wort, dass du zu uns sprichst, Herr, dass wir deine Stimme hören, dein Wort, dass es uns prägt, dass es uns formt, dass es uns unsere Gedanken und unsere Herzen erfüllt, dass es ja das bewirkt, wozu es ausgegangen ist. Dein Wort hast du gesandt, um uns, ja, dich selbst zu offenbaren, um, ja, uns auch zu offenbaren, zu zeigen, wie diese Welt ist. Du bist gekommen und hast dein Wort gesandt als Licht in die Finsternis. Und es ist ein Licht auf unserem Weg. Wir bitten dich, dass du durch deinen Geist dein Wort lebendig machst und klar und deutlich hineinsprichst, in unser Leben hinein, hilf du uns, dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, es geht weiter. Letzte Woche haben wir nur 2 der 6 Wehrufe geschafft. Und einfach nochmal so als Einbettung in den gesamten Zusammenhang. Ja, das Wort, was hier gesprochen wird, das Wort des Propheten Jesaja, das ist das Wort, was Gott zu seinem Volk Israel schickt. Er spricht es in eine bestimmte geschichtliche Situation hinein, wo das Volk Israel gespalten ist in 2 Länder, in ein Nordreich, in ein Südreich. Und er spricht es hinein in eine Situation, wo das Volk Israel sich etabliert hat, wo das Königreich Juda sich etabliert hat, wo es eine bestimmte Macht und Stärke erlangt hat, einen gewissen Wohlstand, einen gewissen Reichtum. Aber in diesem Wohlstand und Reichtum sich auch abgewandt hat von Gott. Sich geöffnet hat für die Einflüsse aus den anderen Völkern, insbesondere auch im Religiösen, wo sie angefangen haben, auch andere Götter in ihr Leben hineinzuholen, hineinzunehmen. Jeremia wird es später so formulieren, als Prophet über das Königreich, über das Südreich Juda, wird er sagen, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, habt ihr verlassen und habt euch Zisternen gegraben, die das Wasser nicht halten. Und das ist im Grunde etwas, was schon, worum es Jesaja schon hauptsächlich auch und immer wieder geht. Dem Volk vor Augen zu führen, hey, ich bin doch euer Gott, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Ihr seid doch mein Volk. Ihr seid meine Kinder. Ich bin euer Vater. Und so ringt er mit seinem Volk. Das ist hier nicht eine Botschaft an die Heidenvölker. Es ist eine Botschaft an das Volk Gottes. Und wir als neutestamentliche Gemeinde, wir sind ja aus den Heidenvölkern hinzugefügt worden zum Volk Gottes. Wir dürfen Anteil haben an den Verheißungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und wie gerne lesen wir die Verheißungen, oder? Gottes Zusagen und Versprechen. Und wir leben davon. Vorhin hatte unsere Schwester hier das vorgelesen, Psalm 121, ne? Dass Gott unser Schutz ist, derjenige, der uns schützt und bewahrt, der unser Helfer in der Not ist, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ja, er ist und darf auch mein Gott sein, obwohl ich nicht ein Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs bin. Durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, der hineingekommen ist in diese Welt, um die Verheißungen Gottes, die er an sein Volk gerichtet hat, zu erfüllen und sein Volk zu retten von seinen Sünden. Ja, wie es im Propheten Jesaja später heißt, es ist nicht genug, dass du mein Knecht für mein Volk bist, sondern du sollst ein Licht für alle Nationen sein, für alle Menschen. Gott ist der nicht nur der Gott Israels, sondern der Gott aller Menschen. Aber wie gesagt, diese Worte hier, da geht es darum, dass Gott rüttelt und wenn gerüttelt wird, ne, dann wird das sozusagen, was nicht stabil ist, dann wird das zusammenfallen. Jesus hat das ja auch mal gesagt, so ein Gleichnis gegeben. Gibt es zwei Häuser, der eine hat sein Haus gebaut und der andere hat sein Haus gebaut. In seinem Gleichnis ist es eine Flut, die kommt. Ein Sturm, der rüttelt an diesen Häusern. Die Wasser, die kommen, die rütteln an diesen Häusern. Und das eine bleibt stehen und das andere fällt in sich zusammen. Wir haben die Bilder vor Augen, oder? So krass, so furchtbar, diese furchtbaren Bilder, wo die Erde erschüttert wird und ja, Häuser zusammenfallen und Menschen darunter begraben werden. Andere aber bleiben stehen. Und so rüttelt Gott auch an unserem Leben. Er rüttelt an unserem Haus. Er lässt es zu, dass Stürme hineinkommen in unser Leben. Da kommt plötzlich Leiden in dein Leben hinein. Da kommt plötzlich Krankheit in dein Leben. Da kommt plötzlich Arbeitslosigkeit in dein Leben. Da kommt plötzlich ein heftiger Angriff in dein Leben hinein. Von außen oder von innen. Und da rüttelt und schüttelt plötzlich etwas. Und dieses Rütteln und Schütteln, Gott lässt das zu, weil er möchte, dass das, was keinen Bestand hat in deinem, in meinem Leben, er möchte, dass das zusammenkracht. Er möchte nicht, dass wir auf Sand bauen. Er bringt das hinein, um das, was nicht Bestand hat in unserem Leben, dass es zusammenfällt. Und deswegen kann ich sagen, weil ich so meinen Gott kennengelernt habe in Jesus Christus als der Gott, der für mich ist. Selbst in dem, wo es rüttelt und schüttelt in meinem Leben, wo die Erde bebt, selbst da meint es Gott gut mit mir. Er ist für mich. Und das, was zusammenbricht, das soll zusammenbrechen, soll zusammenfallen. Aber es ist nicht nur so, dass er rüttelt und schüttelt, um zusammenbrechen zu lassen. Nein, sondern um zu zeigen, um mir zu zeigen zuallererst. Aber auch als Zeugnis nach außen hin für andere sichtbar, was Bestand hat in meinem Leben. Was Gott in mein Leben hineingebracht hat, etwas Neues, was Bestand hat. Wo sichtbar wird, da ist ein Fundament in dem Leben dieses Menschen, das ist gut gebaut, dieses Haus. Das kracht nicht zusammen. Warum nicht? Weil es auf den Fels gebaut ist. Und so ist sein Wort hier, wenn er wehe ruft, dann rüttelt das und schüttelt das an dir, an mir. Und du brauchst keine Angst haben. Du brauchst auch nicht deprimiert sein. Du brauchst auch nicht entmutigt zu sein, sondern du kannst es zulassen, weil du weißt, Gott wird es offenbar machen in meinem Leben. Hier werden Dinge gesagt, die treffen auf dein Leben vielleicht gar nicht zu. Deswegen rüttelt und schüttelt es und nichts fällt zusammen in deinem Leben. Warum? Weil du gut gebaut hast. Weil Christus in deinem Leben ist und er dein Leben neu gemacht hat und diese Dinge nicht oder nicht mehr vorhanden sind. Und dann kannst du Gott loben und preisen, Halleluja, danke Herr, dass du mich davon gereinigt und befreit hast und mich neu gemacht hast. Aber diese Worte dienen auch dazu, unsere Sinne zu schärfen. Wisst ihr, wir haben so viele Einflüsse, wie das Volk Israel, kommen so viele Einflüsse aus anderem Denken, aus anderen Quellen, die unser Denken verunreinigen, unsere Herzen verunreinigen. Und da möchte Gottes Wort uns helfen, dass wir Klarheit gewinnen. Was ist gut? Was ist böse? Was ist Gott wohlgefällig? Und was ist ihm ein Greuel? Deswegen, wenn wir das hier hören, es ist, Gott spricht diese Worte, das Wehe, denen zu, die verstrickt sind in Sünde, die sich abgewandt haben von dem lebendigen Gott. Und wie gesagt, das zeigt uns auf, dass Gott es eben nicht egal ist. Er spricht das zu seinem Volk, weil es ihm nicht egal ist, dass die Menschen sich in Sünde verstrickt haben. Weil er möchte, dass sie daraus umkehren. Wir steigen ein hier in Vers 18. Wehe denen, die die Schuld herbeiziehen mit Stricken des Nichts und die Sünde wie mit Wagenseilen. Klingt irgendwie so ein bisschen komisch, dieser Vers. Aber ich musste denken an einen Ausspruch eines Propheten, der vor Jesaja geweissagt hat. Das ist Hosea oder etwa gleichzeitig. Hosea 11, Vers 4. Und vielleicht bezieht sich dieser Vers auch da drauf und stellt uns gegenüber das, was hier in Hosea 11, Vers 4 wird uns gesagt, dass Gott zieht mit Seilen, mit Tauen. Was zieht Gott? Gott zieht nicht die Sünde herbei, die Schuld, sondern er zieht an seinem Volk. Er spricht über sein Volk. Vers 3 steigen wir mal ein. Ich lehrte Ephraim laufen, das ist eines der Stämme Israels. Ich lehrte Ephraim laufen, ich nahm sie immer wieder auf meine Arme, aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Gott ist es, der seine Seile sozusagen gebraucht, um dieses Volk, was widerspenstig ist, was sich entfernt hat, was sich abgewandt hat, wieder zurückzuziehen. Und es sind nicht Seile des Nichts, sondern Seile der Liebe. Mit seiner Liebe zieht er uns zurück zu sich. Er möchte gerne, dass wir seine Liebe erfahren, dass wir seine Liebe empfangen, dass wir ihn in unserem Leben haben, dass wir mit ihm zusammen leben. Dazu hat er uns geschaffen. Aber dieses Volk, es läuft weg, es hat sich abgewandt. Deswegen muss er sie ziehen mit Kraft, mit Seilen der Liebe. Hier in Jesaja wird aber gesagt, wehe denen, die Schuld herbeiziehen, mit Stricken des Nichts und die Sünde, wie mit Wagenseilen. Dieses mit Seilen ziehen, es zeigt an, da ist eine Kraft, die du aufwenden musst, um das heranzuschaffen. Da steckt ein, ein Begehren dahinter. Ich möchte das haben. Ich ziehe das zu mir. Es braucht zwar Kraft, aber ich will es haben, deswegen ziehe ich es zu mir. So wie Gott mit seiner Liebe uns Menschen begehrt und uns bei sich haben möchte und alle Kraft aufwendet, alles gibt dafür, seinen Sohn hingegeben hat für uns, um uns zu gewinnen, um uns bei sich zu haben, so ziehen diese Menschen, die hier angesprochen werden, Schuld und Sünde zu sich. Es mag viel Anstrengung, aber ich will es haben. Und er spricht weiter über die Menschen, die hier verstrickt sind in Sünde, in seinem Volk, die da sagen, es eile, es komme rasch sein Werk, damit wir es sehen. Und der Ratschluss des Heiligen Israels nahe heran und komme, damit wir ihn erkennen. Was ist hiermit gemeint? Wollen die so gerne Gott kennenlernen? Nein, das ist hier ironisch gesprochen. Wehe denen, die sagen, ja, Gott soll doch mal kommen, Gott soll sich zeigen. Gott soll doch zeigen, wie sein Gericht über Gottlosigkeit kommt. Soll er doch zeigen. Kommt ja eh nicht. Das ist sozusagen die Aussage, die dahinter steht. Wir lesen dasselbe in 2. Petrus 3. Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Das ist die Botschaft. Ihr Christen sagt, na, Jesus kommt wieder. Alle Christen, die das Glaubensbekenntnis sprechen davon. No? Jesus, er ist gestorben, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und viele sagen, ja, wo ist er nun? Kommt er jetzt mal irgendwann? Es ist so heftig, dass es so viele Menschen, die sich selbst auch als Christen bezeichnen, dass sie sagen, ja, das wird sowieso nicht kommen. Die glauben da nicht dran. Es ist aber das, was Jesus selbst gesagt hat. Ich werde wiederkommen. Ich werde wiederkommen. Es wird Gericht kommen über diese Welt. Gott wird ein gerechter Richter sein und alles in Ordnung bringen. Diese Spötterei kommt aus einer tiefen Bindung an die Sünde. Gott will die Sünde richten, das Böse. Und das ist doch gut, oder nicht? Dass das Böse gerichtet wird. Dass das Böse endlich beseitigt wird in dieser Welt. Die Finsternis, die Gewalt, die Verdrehung und das Verderben, dass das endlich in Ordnung wird. Ich finde das gut. Jesus, komme bald und bringe alles in Ordnung. Es ist hier so ein Chaos, so viel Zerstörung. Auf den verschiedensten Ebenen. Und das alles ist Sünde. Ich Ich will nicht zu den Spöttern gehören, die sich damit abfinden, ja, dass es so ist, wie es ist jetzt. Ich will mich inspirieren lassen durch das Wort Gottes, das mir sagt, es gibt einen Gott im Himmel, der ist gerecht. Und er hat seinen Sohn gesandt in diese Welt, um zuerst zu retten und dann zu richten. Und dafür bin ich auch dankbar. Und darüber bin ich auch froh, weil ich weiß, ich bin doch Teil dieser ganz furchtbaren, ungerechten, sündigen Welt. Und wenn Gott die Welt richtet, dann würde er auch mich richten. Und er würde es zu Recht tun. Deswegen bin ich froh und dankbar, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, nicht die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. So sagt es Jesus im Johannesevangelium. Und für alle Menschen heute ist Rettung da, solange es heute ist. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, wo du Gnade empfangen darfst in Jesus Christus, wo du Rettung und Heil erfahren darfst. Aber es kommt der Tag, und das ist das, worüber Jesaja spricht. Wehe! Es kommt der Tag, wo alle, die sich nicht retten lassen, in das ganze Gericht hineinkommen, so wie Gott es gesagt hat. Gott wird richten über diese Welt. Und die Spötter, die sagen, ja, wo bleibt es denn? Die werden an einem Tag, wo sie es nicht meinen, wo sie nicht damit rechnen, wird dieses Gericht über sie kommen. Gott sei Dank, wenn du zu Jesus Christus gehörst, brauchst du keine Angst zu haben vor diesem Tag. Weil erstens trifft es dich nicht unvorbereitet und zweitens trifft es dich sowieso gar nicht. Weil Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, wer sein Leben in meine Hand legt, der wird nicht ins Gericht kommen. Das sind gute Botschaften. Das ist das Evangelium. Er ist für Sünder gekommen und für Sünder gestorben, damit sie nicht ins Gericht kommen. Alle, die an ihn glauben, werden das ewige Leben empfangen, werden nicht in das Gericht kommen. Denn Jesus hat unsere Strafe, unsere Sünde getragen. Aber es gibt sie, die Spötter, die sagen, ja, wo bleibt es denn? Es gibt sie außerhalb der Gemeinde Gottes. Es gibt sie aber auch innerhalb der Gemeinde Gottes. Und Gott sagt, wehe. Wehe, wenn du so ein Spötter bist. Kehre um. Lass dich neu erfüllen von den Gedanken Gottes. Und wisst ihr, das, was Gott prophezeit hat, was noch nicht eingetreten ist, dem stehen so viele Dinge gegenüber, die Gott prophezeit hat, die bereits eingetreten sind. Wir können wissen, Gottes Wort ist zuverlässig. Das, was er verspricht, was er ankündigt, das tut er auch. Vers 20 in Kapitel 5 von Jesaja. Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis. Die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Das ist so ein zentraler Satz. Gott sagt, das ist eine Dynamik, die in dieser Welt vorhanden ist. Ja, sogar im Volk Gottes ist es eine Dynamik der Sünde. Und wo kommt die her? Wo hat sie ihren Ursprung? In der Lüge Satans am Anfang. An dem Punkt, wo Gott zu Eva gesagt hat, nein, Gott meint es nicht gut mit euch, sondern er ist ein Gott, der nicht Gutes im Sinn hat für dich, für euch. Er möchte nicht, dass ihr ihm gleich werdet. Er möchte nicht, dass ihr Gutes erfahrt, sondern er hat euch ein Gebot gegeben, damit ihr schön klein und doof bleibt. esst nicht von diesem Baum, damit ihr nicht klug werdet, damit ihr nicht Gott gleich werdet. Das war die Botschaft des Teufels. Und es war eine fette Lüge. Eine fette Verdrehung. Gott hatte gesagt, iss nicht von diesem Baum, denn das tötet dich. Das Böse tötet dich. Wenn du dich von mir löst, wenn du mich verlässt, wenn du deinen eigenen Weg gehst, dann ist es böse, dann wird es dich treffen, dann wird es der Tod sein für dich. Der Teufel sagt, wenn du das machst, wenn du dich von Gottes Wort löst, dann befreist du dich in Wirklichkeit von diesem bösen Gott. Denn dieser gute Gott ist gar nicht gut, sondern er ist böse. Das ist der Vater der Lüge, der Lügner von Anfang an. Und Gott sagt, wehe denen, die Böses gut nennen und Gutes böse. Das ist die Lüge des Widersachers von Anfang an gewesen. Wisst ihr, und wir sehen das in so vielen Dingen, in unserer Gesellschaft. Ne? Wir nehmen das ja wahr. Unsere Gesellschaft, unser Land, wir sind ja nicht das Volk Israel. Ne? Deutschland ist ja nicht Israel. Wir sind ein Heidenvolk. Und ja, durch Gottes Gnade ist das Evangelium hier nach Deutschland gekommen und viele Menschen haben sich bekehrt. Und ja, diese Gesellschaft, diese Kultur hat vieles aus dem Christentum aufgenommen in sich. Ja, kann sich vielleicht als eine christliche Kultur bezeichnen. Aber es gibt keine christliche Kultur in dem Sinne. Ein Volk, ein Land, was christlich ist. Es gibt nur einzelne Kinder Gottes und die Gemeinschaft der Heiligen, derjenigen, die zu Christus gehören, die aus dem Geist geboren sind. Und ja, sie können eine Kultur, ein Land prägen durch Gutes. Aber ein Volk, ein Land an sich als Ganzes wird erst unter Jesus Herrschaft, wenn er wiederkommt, wirklich ein christliches Land sein. Es gibt immer andere Einflüsse, die in unsere Kultur hineinkommen. Und ja, es wendet sich auch das Blatt, oder? So viele Einflüsse in unserem Land, die hineingekommen sind, die eben aus einer ganz anderen Richtung kommen. Und das schon über viele Jahre, nicht nur Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte hinein. Und dann ist das, was eigentlich klar ist, für viele schon über viele Generationen ist es klar, das ist böse, das ist gut. Warum? Weil wir das so gelernt haben aus Gottes Wort. Dann wird es plötzlich verändert. Die Einflüsse von außen werden so stark. Die anderen Götter, die Raum gewinnen, die anderen Weltanschauungen, die Raum gewinnen in unserer Kultur, ja, sie verändern dieses Denken. Und dann wird plötzlich das Böse gut genannt und das Gute böse. Und das, worum es Gott hier geht, ist vor allen Dingen in meinem Volk. Wisst ihr, dass die Heiden Böses gut genannt haben und Gutes Böses, die nichtjüdischen Völker, da hat Gott gesagt, ja, das ist so, das ist auch klar. Aber euch, meinem Volk Gottes, habe ich doch die Wahrheit offenbart. Ich habe euch doch das Licht gesandt und euch gezeigt, was gut und was böse ist. Ihr wisst es doch. Aber wissentlich wendet ihr euch davon ab und definiert gut und böse neu. Aus eurer eigenen Machtvollkommenheit. Wer hat uns denn einen Sinn für Gut und Böse gegeben? Wer hat uns das mitgegeben in unser Leben, dass wir unterscheiden zwischen Gut und Böse? Wer ist der Schöpfer von allem? Wem sollten wir in dieser Frage uns zuwenden? Wer ist die Instanz, die über Gut und Böse entscheiden kann? Das ist der Gott, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, und der sich offenbart hat, durch Propheten und in letzter Instanz durch Jesus Christus, seinen Sohn. Aber wir verdrehen es immer wieder. Und es kommt manchmal so schleichend, dass wir Dinge neu umdrehen, neu interpretieren, dass plötzlich Gutes böse und Böses gut wird. Und das hat was damit zu tun, welche Einflüsse lassen wir in unserem Leben zu? Lassen wir uns reinigen immer wieder vom Wort Gottes und neu zurechtrücken und ausrichten? Oder lassen wir diese Einflüsse, die von einer anderen Quelle herkommen und letzten Endes vom Vater der Lüge, lassen wir das zu, dass das unser Denken und unser Handeln prägt? Es gab mal so eine ganz intensiv wird es ja betrieben im Bereich der Werbung, ne? Und Werbung drückt ein Stück weit Zeitgeist aus, oder? Wenn du Werbung aus den verschiedenen Zeiten dir anguckst, ja, da wird immer etwas von dem Zeitgeist offenbar, unter denen die Leute leben. Na, die Kultur, die Gesellschaft funktioniert so. Und sie spricht etwas an, was viele Leute dann auch gut finden, weil die Werbung will ja Menschen dazu bringen, dass sie Produkte kaufen. Ja, und deswegen müssen sie positiv angesprochen werden, in irgendeiner Form. Eine Sache, die gerne gemacht wird, ist provozieren. Ja? Und da gab es so diese Werbeslogan, Geiz ist geil. Kennt ihr das noch? Geiz ist geil. Ja, was für eine Aussage, oder? Ist doch krass. Um den Konsum anzuheizen und Käuferschichten an sich zu binden, sagt die Firma, ja, bei uns darfst du geizig sein. Na? Wenn du geizig bist, bist du bei uns genau richtig, weil bei uns kriegst du die Produkte, die du haben willst, zu dem besonders niedrigen Preis. Na? Wenn du geizig bist, du bist unser Mann, du bist unsere Frau. Aber dass hier sozusagen etwas in die Köpfe gesät wird, in die Herzen gesät wird, was total daneben ist. Und das hat ja viel, viel tiefere Hintergründe. Das, was sozusagen in der Werbung angesprochen wird, in unserer Gesellschaft so weit verbreitet ist, ist die Botschaft, du bist am wichtigsten. Du bist das Zentrum der Welt. Und du sollst glücklich und zufrieden werden. Und das ist das, wie das Wort Gottes verdreht wird. Ich habe vorhin noch mit einer Schwester darüber gesprochen. Das ist eins der zentralen Verdrehungen, wo Gut von Gut zu Böse wird und Böse zu Gut auf eine ganz perfide Art und Weise. Wie viele von euch haben schon mal diesen Gedanken gehört? Das Liebesgebot, das höchste Gebot, was Gott gegeben hat, das Liebesgebot ist nicht ein Doppelgebot, sondern ein Dreifachgebot. Wer hat das schon alles gehört? Gar nicht so viele. Okay. Na? Das Gebot heißt, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind zwei Gebote, oder? Zwei Gebote, die zitiert werden. Aus dem Alten Testament. Sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und das andere Gebot heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So, seit einigen Jahrzehnten wird in vielen Kirchen gepredigt, in Wirklichkeit sind das drei Gebote. Na, du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst dich selbst lieben. Wenn du dich nicht selbst liebst, dann kannst du auch nicht deinen Nächsten lieben. Also musst du erstmal dich selber lieben. Liebe dich selbst. Das ist das Gebot der Stunde. Wir haben schon viel zu lange uns damit befasst, Gott zu lieben. Vergiss doch, Gott lieben. Wer kann denn Gott lieben? Das ist auch völlig egal. Den Nächsten lieben, ja, das ist wichtig. Aber bevor du den Nächsten lieben kannst, musst du erstmal dich selber lieben. Also, wo sind wir dann angelangt? Liebe dich selbst. Aber das ist gar nicht das, worum es da geht. Das ist eine totale Verdrehung. Nein, das Wort Gottes sagt uns, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass Gott
uns geliebt hat. Liebe ist etwas, wo es darum geht, dass einer sich hingibt für den anderen. Und einer den anderen reich macht. Wenn ich aber dafür lebe, dass ich mich selber reich mache, dann ist das nicht Liebe. Dann ist das Selbstsucht, dann ist das Egoismus. Das, was dahinter steckt, der Gedanke ist, dass es Menschen gibt, die irgendwie nicht die Fähigkeit, die völlig unzufrieden, die total Mangel haben an Liebe, die ein völlig niedriges Selbstwertgefühl haben. Aber ich sag dir, du kriegst nicht das Selbstwertgefühl dadurch, dass du dich selber groß machst und sagst, wie wichtig und bedeutend du bist, sondern dass du dir sagen lässt, wie wichtig und wertvoll du bist in Gottes Augen. Dass du dich von Gott lieben lässt. Du musst es zulassen, dass die Liebe Gottes in dein Herz, in dein Leben kommt, dass die Liebe Gottes ausgegossen wird in dein Herz. Sodass du dann durch diese Liebe, die du empfängst, zuallererst Gott von ganzem Herzen zurückliebst und dann dich lehren und leiten lässt. Ja, ich will auch meinen Nächsten genauso lieben mit dieser Liebe, die ich empfangen habe von Gott. Ich will sie weitergeben. Aber diese Fixierung auf die Selbstliebe, die endet am Ende in einer Lüge. Weil sie uns von Gott und auch am Ende auch vom Nächsten separiert, uns trennt. Es geht nicht um unsere Erfüllung in unserem Leben, dass wir unsere eigene Erfüllung suchen, sondern dass wir uns erfüllen lassen von dem Gott, der uns so gerne erfüllen möchte, uns alles geben möchte, was wir brauchen. Und es gibt so vieles, was man dann sagen könnte, ne, wo sich das alles zeigt. Eine Sache, ich will ich nur mal erwähnen, einfach weil mir in der Vorbereitung der Gedanke kam. Wisst ihr, wir gucken uns so viele Filme an, ne? Es gibt ja viele, gerade unter den Schwestern, ne, die gerne mal so einen Liebesfilm gucken oder so, ne? Was ist häufig die Botschaft? Ja, es gibt auch ein paar Männer, die das gerne machen, aber wir sehen uns ja alle nach Liebe, ne? Und eine der finsteren Lügenbotschaften, die oft verkündet werden, ist: Tu, was dein Herz dir sagt. Und dann ist es gut, dass eine Frau den Mann, der so hartherzig und so böse ist, zu ihr verlässt, um mit dem Mann ihrer Träume zusammenzuleben, der da aufgetaucht ist und der so ganz anders ist. Aber was sagt Gottes Wort? Brich nicht die Ehe. Nein, gib dich hin in die Ehe, in die du hineingeführt worden bist, in die du hineingegangen bist. Liebe du zuerst. Das, was du möchtest, was andere dir tun, das tu du zuerst. Das ist eine ganz andere Botschaft. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um die Erfüllung meiner Sehnsüchte, meiner Träume, sondern es geht darum, dass ich von Gott befähigt und ausgerüstet werde, erfüllt werde mit so viel Liebe, dass ich weiß, ich bin wertvoll in Gottes Augen. Auch wenn mein Mann mich irgendwie nur mit dem Hintern anguckt und mir nicht diesen Wert und diesen Respekt zeigt, aber ich weiß, dass mein Gott mich liebt und wertschätzt. Und darin tanke ich auf, darin werde ich gestärkt dahin und lass mir Weisheit geben, wie ich meinem Mann segnen und dienen kann und ihn lieben kann. Und folge nicht der Versuchung meines Herzens, meines Fleisches, was mir sagt, hey, du kannst doch ein viel schöneres Leben haben. Jesus ist auch nicht in diese Welt gekommen, um ein schönes Leben zu haben, Geschwister. Sondern er hat entschieden, ich bin bereit, mein Leben einzusetzen für Gott, für meinen Vater, für seinen Willen und für die Menschen, denen ich diene. Und er ruft uns, beruft uns, ihm nachzufolgen. Wisst ihr, das ist manchmal so perfide mit dem Verändern von Böse und Gut und Böse. Wir haben jetzt am Freitag als Rootsmänner haben wir diese Geschichte von dem Pharisäer und der Sünderin gelesen. Ne? Und der Pharisäer, der Jesus eingeladen hat, er denkt, er ist gut. Er ist gut drauf. Er denkt, weil er Gottes Gebote so wichtig und so ernst nimmt, ne, und alles so richtig macht, ist er der Gute. Und er sieht diese Frau, die da reinkommt, die eine Sünderin ist, die so daneben ist, die ihr Leben völlig in Sand gesetzt hat. Und er schaut auf sie herab und denkt so, das ist ja wirklich die Letzte. Und dann sieht er, wie Jesus diese Frau gewähren lässt in dem, was sie tut, wie sie begeistert ist von Jesus, wie sie weint, wie sie ihm die Füße küsst. Völlig peinliche Geschichte. Lukas 7, kannst du die nachlesen. Und dieser Pharisäer, der checkt das nicht. Der sagt, das kann kein Mann Gottes sein. Der checkt hier die Lage nicht. Ne? Und Jesus macht ihn dann auf ganz liebevolle Weise, zeigt er ihm auf, hey, Simon, Pharisäer Simon, du bist auf dem falschen Dampfer. Du erkennst nicht, dass das, was wirklich gut ist, nämlich Liebe, dass dir das total fehlt. Du hast zwar eine Menge gute Werke, aber das, worauf es wirklich drauf ankommt, das hast du nicht. Oder nur ganz wenig Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist das höchste Gebot. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot. Du hast alle möglichen 611 Gebote hast du gehalten, aber die zwei wichtigsten hast du außer Acht gelassen. Dann kannst du den Rest in die Tonne treten. Diese Verdrehung, sie kommt so schnell rein, dass das Böse gut genannt wird und das Gute böse. Deswegen lasst uns immer wieder das Wort Gottes studieren. Lasst uns Jesus studieren. Lasst uns auf Jesus hören. Dann haben wir ein gutes Fundament in unserem Leben und unser Haus, unser Lebenshaus ist gut gebaut. Lasst uns das immer wieder auch zulassen, dass Gott rüttelt und schüttelt an den Dingen, wo wir dran festhalten. Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfere Männer im Mischen von Rauschtrank. Das hatten wir schon, oder? Die den Ungerechten wegen eines Bestechungsgeschenkes gerecht sprechen und den Gerechten aber ihre Gerechtigkeit absprechen. Ja, hier, genau diese Verdrehung. Und er zeigt hier auf, woran das liegt. Ja, wir lassen uns bestechen. Der Teufel ist der beste Bestecher, den es gibt. Er sagt, du kannst... Na, was sagt dazu Jesus? Guck mal, hier die ganze Welt. Du kannst sie alle haben. Alles. Du kannst die ganze Macht haben. Du kannst die ganze Welt besitzen. Du kannst glücklich und zufrieden sein. Du musst dich nur einmal vor mir niederknien und mich anbeten. Nur eine kleine Geste. Kleine Bestechungsgeschenk. Und dann wird alles gut in deinem Leben. Aber was kommt dabei raus? Wenn du dieses Bestechungsgeschenk annimmst, dann rutschst du genau da hinein, in dieses Umwerten der Werte. Du sprichst den Gerechten schuldig und den Ungerechten sprichst du gerecht. Und genau das ist doch passiert durch Pilatus. Ne? Der Ungerechte, der Räuber und Mörder, er wurde gerecht gesprochen, er wurde freigesprochen. Jesus wurde ans Kreuz genagelt. Ist es nicht so, dass das Evangelium nicht fast schon so ist? Ich, der Ungerechte, werde gerecht gesprochen und Jesus, der Gerechte, wird verurteilt? Ist Gott nicht selber so? Nein, auf keinen Fall. Und es gibt diese Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Ja, wenn Gott die Sünde durch Jesus auf sich nimmt und Jesus, der Gerechte, ungerecht gesprochen wird und wir, die Ungerechten, gerecht gesprochen werden, dann ist ja die Sünde gut. Paulus sagt, das sei ferne. Da hast du das Evangelium nicht richtig verstanden. Es ist Gottes Gnade, Gottes Gericht über die Sünde. Ja, Jesus hat es auf sich genommen. Es ist der Zorn Gottes, der über der Sünde ausgegossen ist. Er ist der Gerechte, der am Kreuz hängt. Aber wie erfährst du diese Gerechtigkeit, wie der, der neben ihm hing, der gesagt hat, weißt du was, wir hängen hier zurecht. Aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Indem wir bekennen, er ist der Gerechte. Wir sind die, die ans Kreuz gehören. So erlangen wir die Gnade. Wenn wir das gerechte Urteil Gottes über die Sünde, wenn wir dem zustimmen, sagen, ja, die Sünde in meinem Leben, es ist gerechtfertigt, dass Jesus dafür gestorben ist am Kreuz. Dadurch erlangen wir die Gerechtigkeit. Wir empfangen sie, indem wir unsere Sünde bekennen. Empfangen wir die Gerechtigkeit. Aber dadurch macht Gott nicht aus Böse gut und gut böse. Das macht Gott nicht. Es bleibt so. Und er wird am Ende das Böse richten. Er wird es vollenden. Darum, wie des Feuers Zunge die Stoppeln verzehrt und dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte auffliegen wie Staub. Das gilt allen, die ihr Herz, ihr Leben an die Sünde hängen, die nicht ihr Herz und ihr Leben hängen an Christus. Denn sie haben das Gesetz des Herrn der Heerscharen verworfen und das Wort des Heiligen Israels verschmäht. Darum ist der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt und er hat seine Hand gegen sie ausgestreckt und sie geschlagen. Und die Berge erbebten und ihre Leichen lagen wie Kehricht mitten auf den Straßen. Bei alledem hat sein Zorn sich nicht gewandt und noch ist seine Hand ausgestreckt. Paulus sagt voraus, dass in der letzten Zeit sich viele von dem Wort der Wahrheit abwenden werden und ihre Ohren dahin wenden werden, wo es ihnen kitzelt, wo ihnen Dinge gesagt werden, die angenehm sind. Und wisst ihr, das ist ein großer Kampf, in der wir uns befinden als Christen in diesem Land. Ja? Je weiter die Zeit fortschreitet, desto mehr entwickelt sich unser Land, unsere Gesellschaft in andere Richtungen. Werden Dinge, die gut sind, böse genannt und böse gut. Und das passiert. Das war damals so. Im Römischen Reich war es auch so. Das ist nicht etwas, wogegen wir sozusagen kämpfen müssen. Wir müssen dagegen kämpfen, dass das uns beeinflusst. Dass wir uns davon beeinflussen lassen. Dass wir sagen, ja, damit wir nett und freundlich in diesem Land weiter existieren können, müssen wir das auch so machen. Müssen wir da mitgehen. Nein. Da sagt Gott wehe zu seinem Volk. Macht es nicht. Wende dich nicht ab von dem Wort der Wahrheit Gottes, von den klaren Prinzipien Gottes. Wende dich nicht ab von dem, was Gott gut und was Gott böse nennt, sondern bleibe dabei. Baue dein Haus, dein Lebenshaus, eure Gemeinde, eure Kirche, baut sie bitte auf dem Wort Gottes und bleib dabei. Sonst wird alles zusammenbrechen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns eine gute Grundlage gegeben hast, dass wir wissen, was gut ist und was böse ist, durch deinen Geist, den du gesandt hast, um uns zu lehren und zu leiten in die ganze Wahrheit. Wir beten, dass du uns hilfst, zu bleiben in deinem Wort. Du hast gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Herr, wir bitten dich, hilf du uns, dass wir in deinem Wort bleiben, dass wir festgewurzelt auf deinem Wort
stehen bleiben, uns nicht vom Widersacher durcheinander bringen lassen, der versucht, dein Wort zu verdrehen, der versucht, die Wahrheit zu verdrehen, der von aus Bösem Gutes macht und Gutes Böse macht. Jesus, hilf du uns, dass wir als deine Kinder davor bewahrt bleiben. Hilf du uns, dass wir dem widerstehen auch, wo unser Fleisch sich vielleicht ja darauf einlassen möchte, dass wir in deinem Geist überwinden und stehen bleiben und fest bleiben darin. Und da, wo wir vielleicht auch uns schon abgewandt haben, Herr, hilf du uns, umzukehren, zurückzukehren zu deiner Wahrheit, zu deinem Licht. Herr, wir preisen dich und danken dir, dass du da bist, um uns zu helfen, dass du unser Retter bist, aus allen Nöten, auch aus diesen Kämpfen und Herausforderungen, in denen wir im Moment gerade stehen. Amen.